Unibet. Episode 125. Daniel Frank, Kapitän, HCB Südtirol, Alperia.
Also mein Hinterkopf ist auch das verlorene Finale in Klagenfurt. Das hat mir persönlich brutal weh getan. Es ist ein Erlebnis. Drei noch viele Wochen danach. Es hat, ich will einfach gewinnen. Hell ist einfach. Deswegen spiele ich Eishockey. Es ist einfach das schönste Gefühl, wenn du einmal das Erlebnis gehabt hast, das Gewinnen. Dann ist das, glaube ich, ist das wie eine Sucht, kannst du sagen, weiter mal von mir. Und das so klein zu gewesen sein, in der Finale zu verlieren, hätte ich einfach etwas, das hat mir brutal weh getan. Das war, glaube ich, nach dem vierten, fünften Tag, wo wir verloren haben, ist im Radio gegangen, dass die Klagenfurter Strafe müssen, glaube ich, zahlen, weil sie irgendwo feiern waren in der Stadt drin oder was weiß ich was.
Während dem Lockdown.
Während dem Lockdown. Und das ist im Radio gegangen und ich war gerade im Auto allein. Und dann noch vier, fünf Tage habe ich Tränen gerecht. Wirklich als Kind, weil es einfach halb so wehgetan hat. Und das war einfach eine Sache, die hat wehgetan. Und ich glaube, da kann ich viel auf den zählen, dass ich das nicht mehr erleben will.
Und Clemens Unterweger, Verteidiger, KAC.
Ich glaube, wenn man die Serie gesehen hat, KAC gegen Salzburg, dann hat man schon deutliche Unterschiede gesehen, dass Salzburg einfach in vielen Belangen besser waren wie wir. Und ich glaube, im Sport ist es üblich und beim KAC ist es sowieso üblich, dass wir wollen gewinnen. Ich glaube, das Management will gewinnen, die Trainer wollen gewinnen und im Sport ist sowieso, es ist schnelllebig, es gibt Veränderungen. Wenn der Erfolg nicht da ist, glaube ich, muss es Veränderungen geben, um wieder den Erfolg herbeizuführen. Aber ich glaube, es ist in jeder Mannschaft, es gibt immer Veränderungen und es sollte immer laufend noch Verbesserungen gestrebt werden. Ich glaube, das ist auch beim KAC so, dass es irgendwann Veränderungen geben muss.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. Es ist ein absolutes Novum bei Unibet Hockey O'Clock. Wir befinden uns in der Finalserie der Ice Hockey League. Zwei Teams kämpfen um den ganz großen Preis, nämlich die Carl Nedved Trophy. Und erstmals während einer Finalserie verliert sich tatsächlich ein Crack, der direkt beteiligt ist hierher. Es ist nicht nur irgendein Crack, es ist der Kapitän des HCB Südtirol Alperia. Es ist Daniel Frank. Und Daniel, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass du dir in diesen bewegten Tagen überhaupt die Zeit nimmst. Drum zieh erstmal meinen Hut davor, sag danke und freue mich sehr, dass du ein klein wenig mittendrin in der Finalserie über Eishockey plaudern wirst.
Ja, grüß dich, Kalle. Ist überhaupt kein Problem. Ich rede gerne über Eishockey, deswegen, auch wenn es im Finale ist, ist das überhaupt kein Problem. Da bin ich tief entspannt.
Diese Tiefenentspanntheit ist auch etwas, das im Gespräch sicher ein paar Mal vorkommen wird. Haben natürlich auch versucht, den Red Bulls diese Bühne anzubieten, dass auch sie gerne oder hätte dort gerne jemanden gehabt, der vielleicht auch während der Finalserie seine Sicht der Dinge schildert. Und es passiert ja so viel und es geht Schlag auf Schlag. Dort hieß es dann aber, der Fokus auf den Sport steht im Vordergrund. Dann darf ich mit dem HCB sprechen, darf ich mit dir sprechen und es heißt von beiden Seiten absolut gar kein Problem. Deswegen, woher rührt diese Tiefenentspanntheit?
Ich glaube, es ist schon in den früheren Jahren, haben wir es eigentlich allem so gehabt. Logisch, der Prinz oder der Sport im Vordergrund, weil ich sicher, aber ich glaube, ob ich jetzt mit dir rede oder nicht, wird sicher nicht ausschlaggebend sein, ob wir mal verlieren oder ob wir Finale verlieren oder gewinnen. Ich glaube, Hell hat am wenigsten damit zu tun.
Du hast den Zeitpunkt der Aufnahme schon angesprochen. Wir zeichnen das Gespräch am Montagabend auf. Morgen Dienstag wird Finale Spiel 3 gespielt. Der Podcast, nämlich Unibet Hockey O'Clock, erscheint dann am Mittwoch. Heißt, entweder führt der HCB 2-1 oder fährt mit einem 1-2 Rückstand für Finale 4 dann nach Salzburg. Deswegen versuche ich es auch ein klein wenig allgemeiner zu halten, versuche auch ein klein wenig mehr auf die Spiele
die hinter uns liegen, Fokus zu nehmen, und ich versuche es auch etwas kürzer zu halten als sonst, denn nach dir kommt noch Clemens Unterweger und der muss dann einfach ein klein wenig länger meinen Fragen standhalten, damit du dann in deinen Feierabend auch gehen darfst. Denn als wir miteinander Kontakt aufgenommen hatten, hast du gebeten, unseren Interviewtermin ein klein wenig nach hinten zu schieben, mit der Begründung, ich zitiere, ich muss noch arbeiten. Und das hat mich ein klein wenig am falschen Fuß erwischt, obwohl ich die Geschichte natürlich auch durch unseren Experten Anton Bernhard schon kannte. Ein Profi-Eishockeyspieler in den Playoffs, in der Finalserie, der nebenbei noch arbeitet. Völlig unheard of und trotzdem Realität. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben heute noch viel Training gehabt und uns ist Ostermontag und heißt bei uns im Iran, wo ich da zu Hause bin, habe ich einen Eissalon, einen Eisdealer und Sam ist schon einfach viel zu tun, deswegen kann ich auch jetzt nach dem Training arbeiten gehen. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich, weil ich tue es einfach gern und es relaxt mich ein bisschen und ich bin sowieso nicht der Typ, der was da vor dem Mummer liegt oder nicht viel tut, deswegen, das passt mir auch gut und ich gehe sicher morgen beim Spieltag auch noch mal kurz arbeiten, ja.
Das ist so ein krasser Kontrast, also einerseits die Playoff-Maschine, wie wir es auch gerne nennen, die Red Bulls aus Salzburg, wo gerade am Weg in Richtung Playoffs und in den Playoffs nichts dem Zufall überlassen wird, wo viele, viele Betreuer dann auch mithelfen, den Meistertitel möglich zu machen, wo ein Tag vorher angereist wird, wo auf der Rückreise nach Bozen offenbar in Innsbruck übernachtet wird, damit der Schlafrhythmus ja auch irgendwie entsprechend eingehalten werden kann. Daneben der HCB, wo einer der wichtigsten Spieler mit dir, der Kapitän, noch nebenbei arbeitet, wo schon auch Aufwand betrieben wird, aber sicher nicht in dem Maße. Ist man da manchmal neidisch auf das, was Salzburg betreibt, oder denkst du dir, das ist schon ganz okay, so wie es ist?
Na, auf jeden Fall, das ist so okay, wie es ist. Das ist ja meine Entscheidung, was ich gehabt habe, wenn ich getroffen habe und dass ich einen Eisdealer kaufe und nebenher mir ein Standbein aufbaue. Und das ist schon einfach, es lässt sich super korrigieren, super auch zusammenbauen mit Eishockey und Eisdealer. Man muss auch sagen, meine Mama hat einen Bauernhof daheim. Und die hilft mir viel, eben wenn wir nach Salzburg fahren, den Tag vorher oder nicht oder schon. Und deswegen ist das überhaupt, das belastet mich eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es passt mir eigentlich ganz gut, weil ich nicht so viel über Hockey nachdenke und ausschalten kann. Und deswegen, das ist eigentlich ganz, ganz in Ordnung so, ja.
Das ehrt dich sehr und ist einer der vielen unfassbaren Dinge, die auch in diesem Eishockey-Club Bozen drinnen stecken, dass der längst gediente Spieler, der Kapitän, der seit einer Dekade auch diesen Club mitprägt, dann tatsächlich nebenbei in Anführungszeichen auch noch in der Eisdiele arbeitet. Und deine Karriere kann ja nicht ohne eine Eisdiele erzählt werden. Es gibt diese Geschichte, die du beim ehemaligen Rechtehalter auch schon zum Besten gegeben hast, was die Eishockey League anbelangt. Und es gibt aber viele Hörerinnen von Unibet Hockey O'Clock, die vielleicht nicht alle Sendungen sehen und vielleicht dann auch nicht alle Charaktere dann kennen. Was hat es für vielleicht auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer damit auf sich, dass du deinen Weg über eine Eisdiele zum HCB gefunden hast?
Ja, man muss sagen, es hat angefangen eigentlich, wo ich ganz normal, wie jeder Jugendliche, glaube ich, wo man noch nicht Profi ist, einfach einen Sommerjob gehabt hat und die in zwei Jahren bei einem Eisdealer gearbeitet, das Eisgeschäft, wo ich jetzt bin, was ich gekauft habe, ich mir gekehrt habe und das andere. Und dann habe ich mir einfach normal Sommer gejobbt und die haben wir einfach das beste Eis vom Iran. Und ich glaube auch das Top-Eis von Südtirol. Und ich habe einfach Kontakt schon ein bisschen gehabt mit dem Herrn Dieter Knoll. Und er ist halt öfters gekommen und ich habe halt öfters mit ihm geplaudert und er hat mir allem schon zugemutet, okay, komm schon, probierst es. Probieren wir das Jahr, und dann war ja noch das Null-Punkte-System. Dann ist, glaube ich, ihm das auch gut gegangen. Und ich war halt erst 19 und eben sehr, sehr jung. Und dann sind wir eigentlich so entstanden gekommen, so ein Gespräch gekommen, und dann hat es so geklappt, so hat es angefangen. Und ja, ein Jahr später habe ich eigentlich einen Eisdiele gekauft. Und ja, so bin ich eigentlich zum Ding gekommen, zum Dieter.
wie man eben dann auch seinen Club findet. Manchmal findet der Club ja einen selbst. Bei dir ist es ein klein wenig umgekehrt gewesen und auch Eigeninitiativ. Aber wenn du schon sagst, das beste Eis von Meran und möglicherweise Südtirols, sollte jemand in der Gegend sein und durfte selber schon in Meran zu Gast sein, und das ist eine wunderschöne Stadt. Und es gibt wahnsinnig viel zu sehen, wahnsinnig viel zu tun, und kulinarisch ist es eben schon Italien und Gott sei Dank nicht mehr Österreich. Wenn jemand sich dorthin verliert, wo gibt's das beste Eis?
Ja, bei mir im Di Mango. Dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Da war ich froh.
Bitte unbedingt hinschauen, denn was gibt's Besseres als Eis essen und dann vielleicht auch noch gepflegten Hockey Talk mit dem Kapitän des HCB? Und das führt uns auch ein klein wenig zum Sportlichen. In Bozen gab's einen Umbruch von der vergangenen Saison auf die aktuelle, nicht nur was den Headcoach anbelangt, auch viele Importpositionen neu besetzt, und möchte mit dir zurückgehen zum für Bozen letztlich peinlichen Pre-Playoff aus gegen den KAC. Was war da danach, was war da auch im Sommer los, als der HCB das erste Mal überhaupt seit der Teilnahme in der Eishockey League die Runde der letzten acht verpasst hat?
Ja, sicher viel Ungewissheit am Anfang, weil es eben nur erfolgen war, sei es für die Spieler, sei es für den Präsident. Aber man muss ja sagen, ich glaube, der Dr. Knoll hat sich mit dem Team, mit seinem Sohn und mit dem ganzen Team herum, glaube ich, ganz gleich auf die Arbeit gemacht und ganz gleich angefangen, Spieler zu suchen, Spieler umzuschauen. Glaube ich, nicht einmal sacken lassen, dann haben sie schon Spieler umgeschaut, und eben man sieht früher, wirklich einen guten Job gemacht mit den neuen Imports, was sie gekauft haben, und auch von den Einheimischen her ein bisschen gewechselt haben. Und ich glaube, das war das war sicher eine schwere Zeit, sei es für die Spieler eben, weil mein Ziel eigentlich in Bozen war es eigentlich allem, die Playoffs zu schaffen, und nie wissen wollen, wie das ist, wenn man das nicht erreicht. Und das war eben letztes Jahr leider nicht der Fall. Und es war sicher auch ein bisschen, kann man am besten sagen, wenn ich in die Saison, wenn wir gestartet sind, glaube ich, ein bisschen Revenge, kann ich auch sagen, ein bisschen zu zeigen, dass das das erste und letzte Mal hoffentlich war. Und ich glaube, ich habe ein bisschen am Biss auch im Sommertraining, auch über generell alles. Gehst, glaube ich, mit der 15% mehr rein in die Saison, weil du einfach willst mehr dienen für den Verein und mehr, einfach mehr größere Ziele haben.
Das war's auch. Insofern eine spannende Saison, als dass eine weitere der Galionsfiguren der Eishockey League seit im vergangenen Jahr den Rücktritt und das Karriereende erklärt hatte. Alex Egger ist mit dem Titel 2018 in die verdiente Eishockey-Pension gegangen, Anton Bernhard letztes Jahr. Und wenn man weiß, man verdient oder man verliert einen verdienten Spieler dieser Größe, und das reißt dann natürlich auch ein Loch rein. Bist du dann auch jemand gewesen, der gesagt hat, okay, versuch hier zumindest den Führungsanspruch zu stellen und auch dieses Vakuum zu füllen? Oder hast du die Dinge jetzt einfach mal auf dich zukommen lassen? Wie geht man damit um, auf einmal so einen ganz anderen Lockerroom zu haben?
Ja, ich muss sagen, in Bozen sind wir das ein bisschen gewöhnt, weil Bozen ist schon ein Sprungbrett für gewisse Spieler. Für viele Spieler, die wissen, wenn sie eine gute Saison haben, wissen sie, dass sie in die Gräser und Top-Ligen kennen. Und deswegen haben wir eigentlich allem viel neue Leute, viel neue Gesichter. Aber logisch, was bei den einheimischen Positionen, gerade eben bei Alexander oder bei Anton, ein solche Spieler gehen, ist brutal schwer. Sie seien wirklich sah und da in der Kabine. Aber man muss auch sagen, wir haben in den letzten Jahren, es ist nicht allem eine Person, es ist generell alle erwähnen. Ich glaube, mit Anton haben wir sicher einen super Kapitän verloren. Aber ich muss auch sagen, du hast eben andere Leute wie ein Halmer, wie ein Frigo, die was einfach auch schon gewisse Jahre auf dem Buckel haben, wissen, wie es so läuft im Bozen, und du einfach wissen, wie die Sachen laufen, und einfach brutal gute Leader sein und einfach wissen, was in der Kabine los ist, was mit dir muss. Und ich glaube, deswegen um gewisse Leute mir ist, glaube ich, ein bisschen absteppen, ein bisschen einfach die 10% mehr geben in der Kabine für die Mannschaft, für die Leute generell, und einfach auch mal auf den Tisch hauen. Und das ist natürlich eine schwere, bei den Positionen.
Was trotzdem irgendwie logisch, dass das C auf deiner Brust landen wird? Oder wie war dieser Prozess? Anton Berner ist nicht mehr, bewirbt man sich drum, kriegt man das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also in Bozen, glaube ich, kann man sich nicht bewerben. Ich glaube, es ist über Jahre, wo ich mich, glaube ich, als Leader, kann ich sagen, in der Kabine gezeigt habe und, glaube ich, auch halbwegs eine Arbeit gemacht habe. Und deswegen wird es das entscheidet noch sowieso noch der Dr. Knoll, wer Kapitän wird, wer Nachfolger wird. Und es war die Auswahl sicher nicht so groß. Und deswegen bin ich umso froh, dass ich es geworden bin, ja.
Und das hat auch, du hast System, du warst vorher schon, auch das belegt die Uniwett-Statistik, Kapitän des italienischen Nationalteams, hast ja auch zur vergangenen Weltmeisterschaft geführt, dementsprechend für Außenstehende ein relativ logischer Schritt, aber weil wir es auch bei unseren Übertragungen auf Puls 24, die dankenswerterweise auch sehr häufig in Südtirol gesehen werden und wir sehen das gerade auch bei der aktuellen Finalserie, dass das sehr cool ist, auch viele Rückmeldungen wirklich aus dem deutschsprachigen Südtiroler Teil zu bekommen, aber ja, und dort erwähnen wir eben das Kapitäns-C beim HCB hat gefühlt noch viel mehr Bedeutung als bei anderen Mannschaften in der Liga. Und jetzt gehst du als Träger dieses Cs erstmals in einem Bewerbsspiel aufs Eis. Denkt man sich da was dabei? Ist es ein Spiel wie jedes andere oder denkst du, wow, Kapitän des großen HC Bozen?
Es ist auf jeden Fall eine brutale Ehre. Ich glaube, jetzt mal, wenn ich das Leibel umlegen kann und das C getragen kann, heißt es mal erstens Verantwortung. Auf jeden Fall, es ist aber etwas brutale Beschehens. Es gibt so zwei Seiten beim Bozen und ich glaube, wie es früher ist brutal schön, Kapitän zu sein. Wir haben eine super Mannschaft, wir haben tolle Leute in der Kabine, wir haben wirklich gute Leader. Aber es gibt auch jetzt schon andere Seiten zu sehen, wenn es nicht läuft, ist sicher nicht einfach, Kapitän im Bozen zu sein. Und habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Und deswegen bis jetzt ist es eine riesengroße Ehre und das ist etwas, was auch mein Ziel war, glaube ich, wenn ich ein paar Jahre in Bozen war, mal Kapitän zu sein und das ist schon einfach ein Traum geworden, ja.
Und du wirst hoffentlich noch sehr, sehr viele gute Jahre vor dir haben, je nachdem, inwieweit es auch der Beruf zulässt. Du bist gerade mal erst 29 geworden, jetzt auch während der Playoffs dementsprechend. Kann da schon noch was gehen? Und jetzt hast du mit deinen Vorgängern ja auch zusammengespielt, bist mit Anton Bernhard gut befreundet. Alex Egger ist immer noch Teil des Clubs als Videocoach. Holt man sich da Tipps? Bekommt man Tipps von denen? Oder lassen die dich einfach machen, weil sie wissen, Dani Frank weiß schon, was er tut?
Ich muss sagen, ich habe brutal viele von ihnen gelernt. Ich habe das Glück gehabt, zwar wirklich, wie du schon gesagt hast, großartige Kapitäne gehabt haben, die was Erfolge gefeiert haben, mit denen ich Ups und Downs erlebt habe, mit denen ich eigentlich alles erlebt habe, was es gibt. Und deswegen habe ich brutal viele von ihnen lernen können. Ich habe sicher viel angeschaut von ihnen. Und sobald ich Kapitän war, sobald er nennt geworden ist, habe ich schöne Anrufe oder Mitteilungen gekriegt von beiden. Und sie haben auch beide gesagt, das werde ich machen, weil sie kennen mich. Und es ist wie ich schon gesagt habe, es ist ein brutal schönes Gefühl, wenn noch zwei super Kapitäne du noch ernannt wärst, aber im Gegenzug ist halt da, nachdem zwei sollte gute Kapitäne geworden sein. Und du dann bist, willst halt auch nicht versorgen. Und deswegen ist sicher auch ein bisschen Druck und auch Verantwortung dabei.
Eine der wichtigsten Achsen im Team. Es gibt natürlich viele wichtige Achsen, aber trotzdem die zwischen dem Kapitän und dem Coach. Der Kapitän im Regelfall ja auch der Anführer dieses Leadership Councils, dieser Leadership Group. Da hat jeder Head Coach dann auch eine andere Wendung dafür. Und das Spannende ist, ich durfte an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock vor einigen Wochen mit Glenn Händlern weit über eine Stunde plaudern und das war so mein Ersteindruck, Erstgespräch mit ihm und ging da irgendwie weg und habe gedacht, unfassbarer Typ, der einfach wahnsinnig viel gesehen hat und auch wieder zu Bozen passend eine gewisse Grundentspanntheit mitgebracht hat und die auch über die meiste Zeit in den Playoffs zumindest auf der Bank versucht zu zeigen. Und Glenn Henlon hat mal in diesem Gespräch auch über seine Leadership-Gruppe erzählt und dass halt die sind, die seit sie 5 Jahre alt sind, davon träumen, für den HCB zu spielen und nicht die vor einem Jahr Bozen noch nicht mal auf der Landkarte gefunden hatten. Und bevor wir dann wirklich auch zu dieser Leadership Group und dem Head Coach kommen, wie war dein erstes Aufeinandertreffen? Oder gab es so eines der ersten Treffen mit Glenn Henlon, wo du gedacht hast, cooler, lustiger, interessanter, spannender Head Coach?
Ich glaube, es war die erste Woche, wo wir die ersten 10 Tage, wo wir ein Covara-Trainingslogo gehabt haben. Haben wir nicht viel über ihn gelernt, weil ich ihn davor wirklich nicht gekannt habe. Jetzt war 2-3 Mal mit ihm im Sommer telefoniert und Sam schon seine Ambition gesehen, sein Hockey, wie sagt man, Hockey-Know-how. Schon Sam gesehen, wie brutal er auf der Hockey war und schon vorne ist. Und aber ich glaube, das erste Mal, wenn wir ein Pokerturnier in Klagenfurt gehabt haben, wo wir noch, sein ich und er, haben mit dem Auto nach Klagenfurt gefahren. Das ist Klagenfurt 4,5-5 Stunden. Und ich glaube, haben wir einfach dieselbe 2 Fahrten hin und zurück, war einfach brutal gut für unsere Beziehung einfach, weil er hat mich richtig kennengelernt, ich ihn richtig kennengelernt und Teil war schon wirklich cool, cool Erfahrung mit ihm, weil er eben so viel über Hockey und so detailliert und einfach brutal Hockey lebt. Er ist so Hockey-Fanat, kann man fast sagen. Er liebt den Sport einfach über alles und Teil merkt schon einfach und selber das Schöne. Glaube ich, ist der richtige Eindruck von ihm, ja.
Und jetzt bist du Chef dieses Leadership Boards, dieser Leadership Gruppe. Jetzt befindet man sich im regelmäßigen Austausch. Wie muss man sich das trotzdem nur während einer Saison vorstellen, als Außenstehender? Geht man da einmal pro Woche zum Headcoach und sagt, du, Spieler A ist mit der Sitzposition im Lockerroom nicht zufrieden, Spieler B hätte gerne mehr Eiszeit und Spieler C traut sich nicht zu sagen, dass er mit einer Verletzung eigentlich länger braucht, um zurückzukommen. Sammelt man irgendwie Punkte, dann hat man fixe Meetings oder ist das ein Prozess, wo man auch direkt das Gespräch suchen kann und immer wieder als Stellvertreter der Führungsspieler zum Headcoach geht? Oder lädt der zum Grillabend? Keine Ahnung, wie funktioniert das während einer Saison?
Eigentlich ist das, glaube ich, bei jedem Trainer anders. Wir haben es jetzt erlebt mit den verschiedenen Trainern, was wir gehabt haben. Aber beim Glenn ist das ganz, ganz einfach. Wir haben, wie schon gesagt, ein super Verhältnis. Bei mir, was nicht passt, oder mir, was ich was finde, was nicht ist, gehe ich zu ihm und wir können einfach über Gora alles reden. Und umgekehrt Gleiche. Was ich bei ihm schätze, ist, dass er viel gewisse Spieler viel fragt. Systemweise, ob man da früher fahren, ob man da essen, was man essen will, was man haben. Einfach ist alles drumherum mit ihm einfach reden, weil ihm einfach brutal wie, oder ob man hinter Feis gehen oder nicht, oder wenn man frei haben soll, er redet einfach mit ins Spieler, weil er einfach sagt, er hat einfach das Vertrauen gefunden in uns und mir auch in ihm. Und das ist schon einfach eine brutale, schöne Beziehung, glaube ich, mit Spieler und Trainer. Und er hört uns auch viel an. Und sei es System auch, bin ich frag, was findest du, wenn wir da das taten oder bei den Sachen das dienen. Und sei es einfach brutal schön, er sucht sich die Impuls. Plus gibt er auch noch sein Hockey-Know-how, seine Hockey-Experience, der was er über, weiß nicht, wie viel Jahrzehnte lang erlernt hat. Und dann kommt einfach das Gespräch aus und die Ziele sind die gleichen. Deswegen, das ist schon verschieden, so eine Beziehung zu haben, eine ehrliche Beziehung. Er sagt auch alles, wie es ist, wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er das auch. Und das ist schon einfach, glaube ich, warum wir mit mir Spieler, mit dem Trainer einfach total gut auskennen.
In Bozen war es immer schon wichtig, einen Trainer zu haben, der sehr schnell, aus vielen neuen Gesichtern auch eine Einheit formen kann. Glenn Henlon ist das gelungen. Die Saison, egal wie sie ausgeht, kann sicherlich jetzt schon als Erfolg eingestuft werden. Es gab den Sieg im Grunddurchgang. Es gab bereits die Qualifikation für die Champions Hockey League. Es gibt die vierte Finalteilnahme sogar in der Eishockey League. Ärger, das sind alles großartige Erfolge, vor allem wenn man den Maßstab vom letzten Jahr auch anlegt. Gab es so einen Punkt für dich, wo du das Gefühl hattest, mit dieser Mannschaft ist Großes möglich?
Normal ist das allem eben, wie du sagst, mit der Saison, mit einer Saison, wo du gleich bald sagst, höher kann man was reißen. Aber immer so mit der Gruppe habe ich schon in die früheren Wochen, Monate schon gemerkt, wir haben wirklich eine starke Gruppe, eine starke Mannschaft, die was wirklich zusammenhaltet. Und jetzt schon in den gewissen Wochen und Monaten schon so zusammenhält und so zusammenarbeitet und einfach ein super Klima in der Mannschaft haben. Und ja, haben schon mir gedacht, höher kann man was reißen, wenn man den Standard, was wir allen wollen, so haben und den verbessern, Tag bei Tag. Und ich glaube, es haben wir bis jetzt geschafft. Aber ich glaube, zufrieden ist bei uns noch niemand.
Und das ist auch gut so, wir alle hoffen auf eine lange Finalserie, als nämlich festgestanden ist, dass es Bozen gegen Salzburg wieder in den Playoffs, wieder im Finale gibt. Dein erstes Jahr für Bozen hast du die Finalserie leider nicht miterlebt, im zweiten die zweite Finalserie dann sehr wohl, auch als aktiv gestaltender Part. Als es dann in jedem Fall hieß, zum dritten Mal in der Eishockey League treffen sich der HCB und Red Bull Salzburg. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Na sicher, die zwei Erinnerungen von den zwei Jahren. Das erste Jahr, wo ich auf der Tribüne als Extra. Und das zweite Jahr, wo wir gespielt haben, war eines meiner schönsten Erlebnisse in meinem Leben bis jetzt. Deswegen, es waren einfach schöne Gefühle. Aber noch ist im Hinterkopf gleich schon, okay, es ist Salzburg, es ist einfach eine von den besten Mannschaften der Liga. Und wir wissen, dass sie gut besetzt sind, dass sie eben einen guten Lauf in die Playoffs gehabt haben. Und dann ist das eigentlich gleich erloschen wie. Aber ich glaube, wir haben alle im Kopf, das, was passiert ist. Aber wollen das natürlich wieder erleben. Weil in meinem Hinterkopf ist eigentlich allem noch, ist auch das verlorene Finale in Klagenfurt. Einfach das hat mir persönlich brutal weh getan. Es ist ein Erlebnis, das wo ich noch viele Wochen danach gesagt habe, ich will einfach gewinnen, ist einfach, deswegen spiele ich Eishockey. Es ist einfach das schönste Gefühl, wenn du einmal das Erlebnis gehabt hast, das Gewinnen. Dann ist das, glaube ich, ist das wie eine Sucht, kannst du sagen, warte mal für mich. Und das ist so klein zu gewesen, sein in der Finale zu verlieren, halt ist einfach etwas, das hat mir brutal wirkt. Und das war, glaube ich, nach dem vierten, fünften Tag, wo wir verloren gehabt haben, ist im Radio gegangen, dass die Klagenfurter Strafe müssen, glaube ich, zahlen, weil sie irgendwo feiern waren in der Stadt drin oder was weiß ich was.
Während dem Lockdown.
Genau, während dem Lockdown. Und das ist im Radio gegangen und ich war gerade im Auto allein. Und ja, nach vier, fünf Tagen habe ich Tränen gerecht. Ich habe gerecht, wirklich ans Kind, weil es einfach allem so wehgetan hat. Und das war einfach eine Sache, die hat wehgetan. Und ich glaube, da kann ich viel auf den zählen, dass ich das nicht mehr erleben will.
Und noch bleiben ein paar Spiele Zeit, um das auch zu vermeiden. Aber je länger die Finalserie dauert, desto spannender werden auch so manche Negative. Und deswegen versuche ich vielleicht auch gleich mit dir ein paar auszuräumen, weil am vergangenen Samstag, am Karsamstag, Finale 2 Salzburg, sich speziell ab dem zweiten Drittel optisch und dann auch chancentechnisch ein ziemliches Übergewicht auch erspielt hatte, kam dann irgendwann so daher, okay, Bozen hat ja dann doch drei Playoff-Spiele mehr absolviert. Ist das vielleicht ein Faktor? Ist Salzburg die fittere Mannschaft? Und wir alle wissen, Salzburg ist eine der läuferisch besten Mannschaften in der Liga, keine Frage. Auch das Conditioning ligaweit sicher ganz weit oben. Sind drei Spiele mehr in den Knochen zu diesem Zeitpunkt in den Playoffs ein Faktor oder muss das im Finale egal sein?
Ich glaube, das ist im Finale egal. Wir haben zwei Tage frei gehabt zwischendurch und es war vielleicht Zacher gegen Wien, weil wir gleich haben wieder gespielt nach Game 7 und sie ausgerosteter waren. Und das Salzburg eben, die, wie du schon gesagt hast, die fittere Conditioning weiß, die Mannschaft ist, halt wissen wir auch, halt war auch immer so. Aber ich glaube, im Finale darf man auch, ich sein keine Ausreden und wir wissen, was sie kennen. Wir wissen auch, wie gut sie sein. Aber ich darf auch nicht einmal sagen, dass die drei Spieler mehr vom Buckel ins Wert gehen, sondern vielleicht sogar stärken. Wir waren in der Serie, wir waren einmal 2 hinten, wir waren in Game 7, wir haben gewisse Situationen als Mannschaft, wo wir dabei, wo haben sie erlebt. Und der hat vielleicht Salzburg nicht so erlebt bis jetzt. Sag ich mal, höher mit einem Sweep und dann 4-1. Um die Sache nicht erlebt. Deswegen kann es vielleicht sogar ein Pluspunkt für ihn sein.
Jetzt geht Schlag auf Schlag in der Finalserie und wir haben die ersten beiden Spiele etwas gesehen, das es noch nie in der Liga-Geschichte gegeben hat, nämlich 2 1-0-Siege in einer einzigen Serie. Es waren die ersten beiden Spiele, Defensive und die Defensivreihen haben das Ganze dominiert, gepaart mit großartigen Torhütern. Jetzt bin ich mir sicher, dass Salzburg alles dran setzt, auch nur die kleinste Schwachstelle in der ACB-Defensive zu finden, auszunutzen und Sam Harvey regelmäßiger zu überwinden. Jetzt weiß ich auch, oder bin ich mir sicher, dass das Bozen genau dasselbe versucht. Wie geht man an dieses Defensivbollwerk ran? Wie versucht man es in den Spielen 3, 4, 5, 6 und 7 potenziell Atte Tolvanen noch schwerer als ohnehin schon zu machen, die Pucks auch rauszufischen?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach unser Spiel nach vorne, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne spielen. Ich glaube, als 5 arbeiten und mehr Schüsse aufs Tor bringen, mehr Leute vor dem Tor haben, weil man hat gesehen, er ist ein super Tormann und 1 gegen 0 oder so ist schwer, bei ihm Tor zu schießen. Deswegen müssen wir mich sicher stellen und einfach, wie immer, die Dirty Goals für die Playoffs, die Standard Dirty Goals, einfach alles aufs Tor bringen und auf die Seil zählen. Das ist mal sicher ein großer Faktor. Und wir müssen hinten gut stehen, das wissen wir. Wir wissen, dass Salzburg offensiv Power hat, sie offensiv super Spieler haben. Und, aber wie gesagt, wir haben eine super Defense. Sieht zwar höher an, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird unser Ziel sein, hinten besser stehen wie sie.
Jetzt gab es in Finale 2 eine Szene bei der 1-0-Führung von Salzburg. Dane Frank zieht auf einmal aufs Tor von Atte Tolvanen und dann geht die Scheibe daneben. Du hast schon angesprochen, wie lange du mit dem verlorenen Titel gehadert hast. Haderst du auch mit solchen Szenen in einem Spiel oder muss man die eh so schnell wie möglich abhaken, weil klassischer Fall von Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen, nächster Shift, der zählt und der muss gewonnen werden.
Nein, es ist logisch, danach im Bus denkst du, ja, hat die das Tor geschossen, oder war es uns gewesen, aber hat die. Ich bringe halt auch nichts. Wir haben heute im Training den Schuss 10-mal geschossen, dann glaube ich 6-7-mal getroffen. Und ich habe ein bisschen Glück, dass es nochmal gefallen ist, aber im Großen und Ganzen haben wir auch Schusschancen gehabt. Und wie du schon gesagt hast, in den Playoffs musst du das anhaken. Ich glaube, Salzburg hat auch viele Chancen gehabt, die was hatten sie keinen Nutzen und wenn es anders geht, sie haben zwar ein super Tor geschossen, aber ein Fehler für uns gewesen und wenn es anders schon mal geht, denken sie sich gleich, deswegen, ich glaube, aber das als Spieler weißt du, dass du es das gleich anhaken musst und die nächste Chance ist drin, Mentalität.
Wir haben die halbe Stunde schon erreicht, die will dich auch nicht mehr allzu viel länger aufhalten. Es gilt morgen Finale 3 zu schlagen, deswegen der Spielanzahl entsprechend auch nur noch 3 Fragen von meiner Wenigkeit. Und eine davon hängt natürlich auch mit dem Titelsponsor dieses Podcasts zusammen, nämlich Unibet. Die meisten kennen das schon, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen neuen Hörer, die eine oder andere neue Hörerin, die heute mit dabei ist. Und da ist es nicht verkehrt zu sagen, dass Unibet auch weiterhin einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden bietet. Mit dem Promocode HOCKEY-BONUS erhalten Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro satte 40 Euro Bonus geschenkt. Den 400%igen Willkommensbonus und alle Details dazu gibt's in den Shownotes. Und wie immer gilt, Unibet by Players for Players. Und dann diese Unibet-Statistik, die umfangreiche, weiß natürlich auch, dass du mittlerweile 523 Ligaspiele auf dem Buckel hast für den HCB Südtirol. Und du bist damit Rekordspieler für die Foxes. Du hast einen gewissen Anton Bernhard im Viertelfinale 4 als der Spieler mit den meisten Spielen in der Eishockey League in der Bozen-Geschichte abgelöst. Wird einem sowas zuteil? Weiß man sowas im Vorhinein oder ist es jetzt was, dass du statistisch einfach mal so für dich mitnimmst?
Nein, das ist mir neu. Das habe ich gar nicht einmal gewusst. Ich weiß, dass ich heuer 500 Spiele gemacht habe für den HCB mit Champions League und Liga. Aber dass ich den Anton überholt habe bei den Ligaspielen, habe ich gar nicht gewusst. Jetzt, wo ich es nachdenke, ja, kann möglich sein. Und ja, es ist, wie gesagt, schon halb eine Ehre. Aber das sind eben die kleinen Sachen, die, glaube ich, in einem Finale kriegst du nicht so mit. Deswegen, aber es ist schön, ja.
Bleibt bis Mittwoch unter uns, ich werde es dem Anton auch nicht verraten. Der darf morgen als Co-Kommentator agieren.
Okay, passt.
Bin mir sicher, in deiner Lokalität gibt es exzellenten Kaffee, wie sich das für Italien gehört. Vielleicht ja sogar den neuen Sponsor von Unibet Hockey O'Clock. Das ist richtig, es gibt einen Kaffeesponsor. Mehr dazu in Kürze. Würde von dir einfach nur gerne wissen, wenn du es dir frei aussuchen könntest, Prominenz aus der Eishockey-Welt, mit wem würdest du gerne auf einen Kaffee gehen?
Schwere Frage. Ich glaube, als Kind war mein Lieblingsspieler Ovechkin, seit ich klein war. Und aber ich glaube, es wird eher Sidney Crosby sein oder Nathan MacKinnon. Ja.
Daniel Frank, Sidney Crosby und Nathan MacKinnon. Hoffentlich dann auch mit perfektem Espresso aus dem Hause Dinzler, denn in der hauseigenen Kaffeerösterei am Irschenberg rösten die Röstmeister jeden einzelnen Kaffee und Espresso von Hand. Dieses Handwerk garantiert, dass jede Bohne gemäß ihrer Herkunft, Größe, Sorte und natürlich Geschmack veredelt wird. Dinzler, der Kaffee der Eishockey-Fans. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch auf den Geschmack gekommen sind oder Geschmack kommen wollen, in der Pause zwischen Daniel Frank und Clemens Unterweger wird es dann auch die Möglichkeit geben, Dinzler Kaffee zu gewinnen. Daniel, nachdem es dann doch ein klein wenig über die Zeit gegangen ist und in den wohlverdienten Feierabend geht, die allerletzte Frage. Warum wird der HCB sich den Titel holen? Das ist natürlich ein bisschen provokant. Du darfst jetzt auch diplomatisch antworten. Aber was spricht dafür, dass Bozen sich Titel Nummer 3 holt?
Ich weiß nicht, was sie für eine Gruppe haben, aber ich glaube, wir haben heuer, wo ich dabei war, eine von den schönsten Mannschaftsgruppen, wo je dabei war. Und ich glaube, mit unserem Zusammenhalt, was wir heute in der Kabine gehabt und die Sachen, was wir durchlebt haben, glaube ich, gibt uns in Aufschwung und ich glaube, deswegen werden es wir machen.
Da bin ich sehr gespannt, wie es dann tatsächlich kommt. Möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du mit mir gemeinsam Neuland betreten hast. Dass erstmals ein Spieler in der Finalserie direkt involviert, hier Rede und Antwort steht, kann man dir nicht hoch genug anrechnen. Wünsche dir alles Gute für die kommenden, hoffentlich, bis zu 5 Spiele.
Vielen Dank. Wir sehen uns. Unibet Hockey O'Clock.
Die Dinzler Kaffeerösterei und Unibet Hockey O'Clock gehen die nächsten Wochen gemeinsame Wege. Dinzler, das ist Espresso in Perfektion. Damit du diese Perfektion auch zu Hause genießen kannst, gibt es für einen oder eine angehende Barista ein halbes Kilogramm beste Espresso-Bohnen zu gewinnen. Teile einfach diese Folge von Unibet Hockey O'Clock via Instagram Story oder Feed und tagge dabei Dinzler Café via @Dinzler_Kaffeerösterei. Alle Infos zu den tollen Produkten aus dem Hause Dinzler gibt es unter www.dinzler.de oder in den Shownotes dieses Podcasts. Dinzler, der Kaffee der Eishockey-Fans. Bei wenigen Leuten freut es mich tatsächlich so sehr, dass sie endlich überfälligerweise ihren Weg zu Unibet Hockey O'Clock gefunden haben. Er wäre ursprünglich, wenn es vielleicht dann auch so weit gekommen wäre, einer der tiefen entspannten Spieler gewesen, der gesagt hätte, naja, auch während einer Finalserie absolut kein Problem, längere Interviews zu geben. Es ist leider nicht dazu gekommen, denn für den KAC und ihn war im Halbfinale Endstation. Trotzdem gibt es so viele Gründe, mit ihm lange und ausführlich über Eishockey zu plaudern und freue mich jetzt sehr, dass der Nationalteamverteidiger und einer der für mich besten Verteidiger der gesamten Eishockey-League jetzt bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast ist. Niemand geringerer als Clemens Unterweger. Und ich merke schon, meine Intros, die werden immer länger. Ich hoffe, du verzeihst es, Clemens. Schön, dich hier in der Unibet Hockey O'Clock zu haben.
Danke, Martin, ist verziehen. Danke, dass ich teil sein darf von deinem Podcast.
Wir hätten, wie gesagt, ursprünglich versucht oder zumindest avisiert gehabt, ein Gespräch während der Finalserie aufzuzeichnen. Jetzt ist dieses Privileg, Dani Frank, deinem Vorredner, wenn man so will, zugute gekommen oder zuteil worden. Du bist im Saisonurlaub und habe vergangene Woche bei Phil Lucas schon angefügt, dass es ein völliger Blödsinn ist, den Profis irgendwie nachzureden. So, die verabschieden sich jetzt in den Urlaub, weil es wartet Nationalteam, es warten viele andere Aufgaben, das Sommertraining kommt schneller, als es einem lieb ist. Aber nachdem Phil Lucas vergangene Woche auch aus Trainersicht ein exzellentes Debrief geliefert hat zur Saison seiner Mannschaft, freut sie mich jetzt auch ein klein wenig die Perspektive drehen zu können und auch aus Spielersicht auf eine abgelaufene Saison zurückzublicken, die des KAC sicherlich mit Ups and Downs. Und auch bei dir soll zuallererst die Frage stehen, wie lange braucht man, um ein Saisonende zu verarbeiten, zu verkraften? Bist du schon darüber hinweg, dass nicht mehr Eishockey gespielt wird?
Ich glaube, es ist jetzt eine gute Woche her, dass wir jetzt ausgeschieden sind, leider gegen Salzburg. Man braucht immer, also ich persönlich brauche immer, natürlich, es stehen in der Woche nach dem Ausscheiden, es zählen zahlreiche Meetings mit dem Trainer, mit dem GM. Wir haben einen Abschlusstrip gehabt mit dem Team. Da verarbeitet man das natürlich. Man redet über die Saison, über die Playoff-Serie, was nicht geklappt hat. Aber natürlich braucht man als Spieler schon, oder mich persönlich beschäftigt es schon ein bisschen länger, warum. Und sie waren schlussendlich auch klar überlegen, Salzburg, und nehmen nichts weg. Sie haben super gespielt. Aber trotzdem suche ich länger nach dem Warum und versuche das auch so zu analysieren, dass ich mich auf die neue Saison vorbereiten kann und die positiven Dinge trotzdem, es hat trotzdem positive Dinge gegeben in unserer Serie gegen Salzburg, diese mitzunehmen in die neue Saison, vor allem in die Vorbereitung. Und ja, wie lange braucht man wirklich? Ich glaube, ein paar Wochen sind es bei mir auf alle Fälle.
Sieht man sich dann auch die Finalserie an, hast du die ersten beiden Spiele gesehen oder ist das dann was, wo du sagst, boah, na, jetzt interessiert es mich erst recht nicht, ich versuche weit wegzukommen vom Planet, also okay.
Ja, natürlich schaut man das an. Ist ja ganz egal, wer da spielt. Es ist unsere Liga. Man kennt die Spieler in- und auswendig mittlerweile. Man kennt die Teams. Natürlich ist das für mich dann interessant. Und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das natürlich sehr gerne an.
Jetzt zeichnen wir das Gespräch am Ostermontag auf. Hoff einerseits mal, dass die Osterfeierlichkeiten auch bei dir und der Family entsprechend schön waren. Wir haben zwei Finalspiele hinter uns liegen. Zwischen heute, unserer Aufzeichnung und dem Erscheinen des Podcasts liegt dann noch ein weiteres Finalspiel. Drum wird der HCB Südtirol entweder 2-1 in Führung sein oder es sind die Red Bulls, bevor es dann am Freitag ab 19.05 Uhr live auf Puls 24 mit Finale 4 dann aus Salzburg weitergeht. Aber diese ersten beiden Finalspiele, die beide mit dem sehr seltenen und für Playoff-Verhältnisse auch eher kuriosen Endstand von 1-0 dann auch durchgeführt wurden. Was waren so deine Beobachtungen von dem, was du mitbekommen hast? Was sind so Dinge, die dir aus diesen ersten beiden Finalspielen in Erinnerung bleiben?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, das erste Finalspiel habe ich nicht gesehen. Das zweite haben wir angeschaut. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Salzburg hat das weiterhin bestätigt, was sie gegen uns gezeigt haben und schon die ganze Saison zeigen, dass sie eisläuferisch über vier Linien wirklich das Maß aller Dinge sind in der Liga. Die fahren wirklich mit vier Linien. Jede Linie hat, kann Tore schießen, kann produzieren. Und trotzdem schaffen sie es, alle vier Linien kompakt, defensiv zu spielen. Und das macht Salzburg heuer aus. Auch letztes Jahr schon natürlich, wenn wir Meister waren. Und Bozen, ja, Bozen spielt ihr Eishockey mit Härte. Die wollen über eine kompakte Defensive und haben vorne drin schon zwei Linien Minimum, was jeden Wechsel gefährlich sind und auch Leute, die mit Einzelaktionen Spiele entscheiden können. Es wird sehr, sehr enge Finalserie und ich glaube, beide Mannschaften nehmen sich da nicht viel weg und ich glaube, beide sind zu Recht im Finale auch über die ganze Saison gesehen.
Und das gute Omen für neutralere Beobachter ist, dass beide bisherigen Serien zwischen Bozen und Salzburg auch über die volle Distanz gegangen sind, würde immer persönlich natürlich wie immer auch dieses Mal wünschen. Aber wenn wir von Spiel 2 sprechen und auch den Salzburgern und den eisläuferischen Fähigkeiten und was sich dann vor allem ab dem zweiten Drittel an Druck auch entfaltet hat und wie sie marschiert sind und wir sind dann im Kommentatoren-Team und bei den Experten auch immer wieder davon oder zugeneigt, von der Playoff-Maschine Salzburg zu sprechen. Nicht nur historisch, sondern auch vor allem in dieser Saison, weil das dann auch logischerweise, was den Endstand anbelangt, zu viel für den KAC war. Und es waren bei diesen 5 Spielen 4 recht deutliche Niederlagen, die den Ausschlag gegeben haben, dass Salzburg ins Finale wandert. Und was mich bei so Serien immer interessiert, ob es so Punkte gibt, wo man sich dann auch als jemand, dessen Aufgabe mit ist, Tore zu verhindern, denkt, boah, diese Salzburger, das ist echt schwer. Gibt es da so Momente, nicht der Resignation, aber Momente des Durchschnaufens, wo man sich denkt, huiuiui, das ist ein anderer Wind, der uns gerade um die Ohren weht?
Auf alle Fälle, speziell in Salzburg ist es immer extrem schwierig, ins Spiel reinzukommen. Die starten wirklich mit, so startet keine andere Mannschaft in der Liga. Zu Hause wie Salzburg, da denkst du dir wirklich teilweise die ersten 10 Minuten, so wie du gerade beschrieben hast, das hui. Ich glaube, schon langsam müssen wir aufwachen, sonst werden wir da wirklich überrollt heute. Und was gegen Salzburg für mich brutal war, wenn wir knapp an einem Tor waren, hat immer Salzburg im Gegenzug das Tor geschossen. Sie haben immer im richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Natürlich, das Powerplay, da im ersten Spiel haben sie, glaube ich, 3 Powerplay-Tore geschossen, das hilft. Aber in diesen Situationen waren sie schärfer und besser wie wir und haben das eiskalt ausgenutzt. Die haben genau gewusst, was wir machen und sie haben es einfach gehalten. Es klingt immer deppert, wenn wer sagt, einfach halten, aber sie haben es wirklich geschafft. Ja, in die richtigen Zeitpunkte die richtigen Nadelstiche zu setzen gegen uns. Und schlussendlich, ja, man kann nur gratulieren, sie waren besser wie wir.
Ehrt dich natürlich auch als großer Sportsmann, der du seit vielen Jahren bist als dem man dich auch in der Liga kennt, aber möchte dann noch ein klein wenig tiefer graben, wenn sich schon mal auch die Chance dazu bietet, weil natürlich die Anfangsoffensive der Salzburger im Volksgarten immer ein Thema auch für die Berichterstatterinnen und Berichterstatter ist, das kennt man seit Jahrzehnten oder zumindest seit 1,5 Jahrzehnten, seit es die Red Bulls in dieser Prägung auch gibt. Die legen daheim los wie die Feuerwehr. Das weiß ja auch jede Mannschaft, die in den Volksgarten kommt. Wie versucht man, im Wissen, dass es passieren wird, dem entgegenzutreten? Ist es eh schon wurscht, wenn man die volle Hose hat und hofft man einfach auf das Beste? Oder bereitet man sich da mental dann doch nochmal anders drauf vor, wird sowas in der Kabine auch thematisiert, wird dann vielleicht irgendwie auch der Abwehrriegel deswegen versucht, enger zu halten als in anderen Spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, KAC gegen Salzburg ist, glaube ich, immer ein heißes Duell und vor so einem Duell, speziell in Salzburg, muss sich keiner extra motivieren. Aber natürlich werden Sachen in der Kabine, beim Meeting, beim Video angesprochen. Es wird hergezeigt. Und trotzdem muss ich sagen, wir verändern ja trotzdem unser System nicht, wenn wir was in den ersten 10 Minuten. Ich weiß nicht warum, aber wir haben es nicht geschafft, uns darauf einzustellen. Und Salzburg hat uns in jedem Spiel aufs Neue überrollt, wie die Feuerwehr, speziell in der Anfangsphase. Natürlich, man fokussiert sich noch mehr, speziell in die Playoffs. Man versucht sich auf jede Kleinigkeit irgendwie zu fokussieren. Man kennt jeden Spieler, man kennt die, wie soll ich sagen, Habits von jedem Spieler. Und wie gesagt, trotzdem hat Salzburg geschafft, uns immer wieder aufs Neue zu überrollen. Leider war es so.
Das hast du vorher aber was Spannendes angesprochen, dass man natürlich auch in diesen Exit-Meetings und in den Gesprächen, die nach der Saison geführt werden, versucht, sich schon auch Dinge mitzunehmen in Richtung Off-Season und dann auch in Richtung Saisonvorbereitung. Was ist jetzt nicht unbedingt isoliert auf die Salzburg-Serie gemünzt, sondern ganz generell so ein Paket an Dingen, das du dir mitnimmst, um 23, 24 dann als noch besserer Spieler aufzulaufen?
Ja, man versucht, die positiven Dinge mitzunehmen, aus den schlechten Spielen und Situationen natürlich zu lernen. Man schaut Video, man schaut mit dem Trainer Video, jetzt vielleicht gerade nicht nach der Saison, aber man hat alles selber in der Hand. Ich kann Videos schauen von mir, ich kann mich, ja, es geht darum, aus den schlechten Dingen zu lernen und die positiven mitzunehmen. Und das wird, ja, es ist immer aufs Neue wieder, es ist eine Herausforderung, im Sommer mit dem Kopf dabei zu bleiben und trotzdem frisch und mit neuer Energie in die Saison zu starten.
Wie machst du das, falls du da auch Einblicke zulassen magst? Und gerade die letzte Saison ist eine sehr lange gewesen und das wird ja von den Fans dann auch immer unterschätzt, dass viele Profis, die in den, und ich habe es vergangene Woche auch schon thematisiert mit dieser blöden Formulierung, die jetzt in den Urlaub gehen, sprich nach Saisonende, ist ja nicht so, weil viele machen eine kurze Pause und dann geht's zum Nationalteam. Und jetzt ist das Team schon eine Woche im Camp. Es werden noch viele weitere sein, bis dann Mitte Mai erst tatsächlich die relevanten Spiele bei der Eishockey-Weltmeisterschaft durchgeführt werden. Das geht dann bis Ende Mai. Und eigentlich beginnen bei manchen Mannschaften die Sommertrainings dann schon Anfang Juni, Mitte Juni, bleibt eigentlich keine Zeit, um wirklich runterzukommen. Jetzt hast auch du letztes Jahr Weltmeisterschaft gespielt, warst Teil des höchst erfolgreichen und erfreulichen Versuchs, dann auch die Klasse zu halten. Und es geht in diese kurze Pause und wahrscheinlich war sie zu kurz, würde jetzt einfach mal von außen mutmaßen, aber wie versuchst du dann in den paar Tagen, die dir da vergönnt sind und auch beim Sommertraining geht es ja jetzt noch nicht mit extremer spielerischer Intensität und dergleichen auch los, aber wie versuchst du in den wenigen Wochen, die einem vergönnt sind, auch wirklich den Kopf freizukriegen?
Letztes Jahr war tatsächlich eine sehr lange Saison mit der WM und da ist es dann echt schwierig, in der kurzen Zeit den Kopf freizubekommen und sich wieder zu fokussieren aufs Neue. Aber was ich immer versuche, ist, Dinge zu machen, die ich während der Saison nicht machen kann. Das heißt, ich habe wenige, aber trotzdem habe ich Wochenenden, in denen was ich in der Saison einfach nie habe, weil wir Freitag, Sonntag spielen. Und da versuche ich einfach, Dinge zu machen, zu Hause zu sein, bei der Familie, bei Freunden, wirklich einmal aus Klagenfurt wegzufahren, bewusst, um einfach die Freude am Sport und die Freude an mir selber wieder zu finden, weil die Pause schon sehr kurz ist. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, weil du kein aufgebautes Sommertraining wie normalerweise oder andere Spieler oder Teams, die was jetzt nicht zur WM fahren, die haben einfach ein sehr langes Sommertraining. Ist auch nicht immer lustig, aber im Endeffekt im August geht man frischer und besser vorbereitet in die Saison. Schwierig, aber ja, solange man gesund und mental auf der Höhe ist, glaube ich, ist das zum Schaffen.
War mir lange nicht sicher, wo ich denn dann versuche, auch dazwischen zu grätschen bei Zeitvertreib und Kopf frei bekommen. Glaube aber, dass das ein perfekter Zeitpunkt ist. Du kannst dir vielleicht noch daran erinnern, dass Manuel Ganal vor ein paar Wochen an dieser Stelle auch gastierte und wo du mir einen wunderbaren Soundbite, eine wunderbare Geschichte zu ihm geliefert hast. Dreimal das raten, was mir dieses Mal Revolutionäres in den Kopf gekommen ist.
Ich weiß es nicht.
Manuel Ganal zu fragen, ob er mal was Lustiges über Clemens Unterweger erzählen kann.
Oh, Maria.
Und dem Ganzen ist er natürlich nachgekommen und das hat schon auch ein klein wenig mit dem Kopf freikriegen zu tun. Mehr als dir vielleicht lieb ist, auch tatsächlich mit dem Kopf. Würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ganz kurz über die Geschichte Manuel Ganal über Clemens Unterweger.
Eine kurze Geschichte zum Clementi. Der Hund ist auch gerne in den Bergen unterwegs und im Sommer klettert er schon mal von einem Gipfelkreuz zum nächsten. Dementsprechend war naheliegend, dass wir dann irgendwann einmal beschlossen haben, jetzt wird es Zeit für unsere erste gemeinsame Wanderung. Im 0,nix war natürlich klar, dass der Hurbaner, da liegt natürlich der Großglockner direkt vor der Tür und ist natürlich ein brutal cooles Ziel auf den höchsten Berg von Österreich zum Klettern. Und dementsprechend haben wir uns dann an die Planung gemacht. Sein Onkel ist Bergführer. Meine Freundin geht auch gern in die Berg und schon war unser Team komplett. Und wir sind zu viert dann in dieses Abenteuer gestartet. Natürlich haben wir noch die tolle Idee gehabt, dass wir natürlich als Sportler in der Richtung das gleich alles an einem Tag machen. Auf und ab, komplette Partie. Und sind dementsprechend auch sehr, sehr früh am Morgen losgestartet. Ja, war noch dunkel und wir sind dann schon losmarschiert. Dann ist dann relativ zügig auch die Sonne herausgekommen und ist natürlich ein wunderschöner Tag gewesen. Durchgehend Sonnenschein und dann haben wir uns schon das erste Mal eingeschmiert. Der Hund hat noch das Gefühl gehabt, ich habe mir daheim schon eingeschmiert. Das geht schon, das reicht schon, das holt jetzt schon aus. Wir sind dann relativ zügig aufgestiegen, haben dann wahrscheinlich kurz vor dem Gipfel noch eine kurze Pause gemacht. Dort haben wir ein bisschen eine Jause gehabt. Da hat der Hund immer gezeigt, dass wichtig ist, dass man auf langen Wanderungen sehr, sehr leicht einpackt. Ich glaube, es waren 14 oder 15 Tupperboxen mit verschiedenen Wurstsorten, Käse, alles, pipapo. Also gegessen haben wir echt vom Feinsten dort. Sind dann weiter quasi auf die letzte Etappe. Wir haben uns nochmal eingeschmiert. Der Hund hat das Gefühl gehabt, die Creme, die ist super, die hält jetzt schon, das passt schon. Und sind dann weiter marschiert. Haben dort dann auch ein bisschen zum Kämpfen gehabt und teilweise haben wir uns, glaube ich, schon gefragt, warum wir das an einem Tag machen müssen, aber haben dann durchgebissen und natürlich, wo wir dann oben waren, das war natürlich schon extrem cool. Also es war schon eine von den coolsten Wanderungen und coolsten Gefühle, wenn du dort oben stehst und einfach quasi am Gipfelkreuz, das war sehr cool. Die Sicht war unglaublich, es war so eine schöne Aussicht, das war echt eine besondere Wanderung. Sind dann auch relativ zügig wieder abgestiegen. Auf dem Weg oben war echt cool, weil viele Schneefelder waren. Das ist echt gut gegangen. Waren dann, glaube ich, in einer Gesamtzeit von ungefähr 10 Stunden. Waren wir dann wieder retour, haben unten dann noch auf einer Hütte was gegessen. Und dann sind wir ab zum Unti, quasi den Abend ausklingen lassen. Wir haben schon das Gefühl gehabt, dann auf dem Weg retour, jetzt schaut er inzwischen schon ein bisschen rot aus. Aber ja, geht schon, alles nicht so schlimm. Und am Abend ist er dann kurz ins Bad gegangen, ist dann zurückgekommen in der kurzen Hosen, oben ohne. Und wir alle haben sofort gesehen, oh weh, ein Zündholz ist unterwegs. Es hat brutal ausgeschaut. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit so einem Sonnenbrand im Gesicht. Der war so rot, das war echt unglaublich. Und ich glaube, er konnte auch noch ein paar Worte dazu sagen, in diesem Falle.
Einmal mehr offenbart sich etwas, das ich vor der Saison so nicht auf der Rechnung hatte, dass es unfassbare Geschichtenerzähler beim KAC gibt. Thomas Wunderpfand hat hochoffiziell bei den langen Teilen, die Manuel und Stefan Geier gewidmet waren, den Auftakt gemacht. Du bei Manuel Ganal. Manuel Ganal, jetzt bei dir nicht gewusst, dass so viel exzellentes Storytelling und auch humoristisches Potenzial in euch allen steckt. Nachdem er gemeint hat oder die Geschichte endete mit, du kannst sicher auch noch was dazu erzählen. Gibt es irgendwas, womit man sich verteidigen kann oder hast du zumindest versucht, den Hersteller der Sonnencreme, die dann vielleicht doch nicht ganz so gut war, irgendwie zu verklagen?
Ja, zuerst einmal danke, G, für die Story jetzt, als das ganze Eis in Österreich. Aber es war wirklich brutal, weil ich das unterschätzt habe. Es war eiskalt in der Früh. Der Gletscher hat die Sonne natürlich direkt ins Gesicht zurückgespiegelt. Und ja, ich nehme da ein bisschen meinen Onkel in Verantwortung. Der war, glaube ich, schon 200 Mal am Großglockner und der hätte mir eigentlich sagen müssen, was passiert, wenn ich mich nicht einschmiere. Aber trotzdem, es war brutal. Ich glaube, ich habe 3 Tage nicht trainieren dürfen vom Hautarzt aus. Ich habe Cortisoncremen gekriegt. Ich bin den ganzen Tag daheim mit Topfen im Gesicht gelegt. Es war wirklich brutal. Ich habe Bilder am Handy. Ich kann das ich gerne mal schicken. Nicht. Das bleibt bei mir. Aber ja, ich glaube, er hat es sehr ausführlich beschrieben. Ich kann nur sagen, es hat wirklich gebrannt im Gesicht und den Fehler mache ich nie wieder.
Und trotzdem zeigt es aber, was für Dinge sind, die gestandene Eishockey-Profis dann in der spärlichen Freizeit machen. Warum nicht mal auf Österreichs höchsten Gipfel rauf und wieder runter an nur einem Tag? Das sind dann noch ein paar tausend Höhenmeter. Das ist schon mal das beeindruckend. Aber es ist natürlich auch die Location, von der aus der Aufstieg mutmaßlich gewagt worden ist, wissen ja die wenigsten. Und ich habe heuer einmal während einem Kommentar in einem nicht so lichten Moment den Fehler gemacht, weil du so lange bei dem Moser Medical Graz in T1 gespielt hast, dich als Steirer zu bezeichnen. Und da ist dann sofort irgendwie meine Inbox auf Social Media geflutet worden. Hey, hoppla, Achtung, das ist ein Osttiroler. Und dann schaue ich auf meine Unterlagen. Ja, steht ja eh, dass er ein Osttiroler ist. Und denke mal, ich bin eigentlich für ein Trottel, dass ich das mache. Also ja, Fehler passieren immer wieder mal. Wichtig ist dann nur, dass man sie tatsächlich auch entsprechend richtig stellt, was ich dann getan habe. Aber nachdem du schon so lange erfolgreich Eishockey in Österreich spielst und du hast auch in Finnland Abenteuer gehabt, aber du bist vor allem bekannt für deine 6 Jahre in Graz, jetzt dein 5. vollständiges Jahr in Klagenfurt. Wie viel Osttiroler steckt denn noch in dir?
Ja, ich bin trotzdem immer noch ein Osttiroler und ich bin trotzdem immer noch gerne zu Hause, weil ich einfach sehr viele Freunde und die Familie und alle sind in Osttirol. Persönlich bin ich schon eigentlich 15 Jahre weg von Osttirol. Ich war ja 4 Jahre in Zell am See, dann war ich 6 Jahre in Graz und jetzt 5 Jahre. Ja, sind 15 Jahre, oder? Habe ich richtig gesagt? Nein, ich bin trotzdem, ich fahre immer gern nach Hause, wenn ich Zeit habe und glaube nicht, dass sich das ändern wird.
Was für einen Stellenwert hat Eishockey in Osttirol? Ich muss gestehen, das war für mich lange ein blinder Fleck, durfte dann zweimal im Rahmen des Dolomitenmanns auch in Lienz, länger gastieren und hatte auch einen Arbeitskollegen, als ich damals in Salzburg gearbeitet habe, der gesagt hat, ich ziehe jetzt nach Lienz zurück. Und ich so, aha, okay. Weil ich es halt irgendwie so nicht am Schirm hatte. Und habe den dann aber dort getroffen und bin dann erstmal so richtig draufgekommen, wie unfassbar unterschätzt dieses Örtchen und dann aber auch diese Region ist, mittendrin in den Dolomiten. Die Sportstadt Lienz darf sich tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen als solche bezeichnen, weil man halt tatsächlich alles machen kann. Und so habe ich mich dann klein wenig verschaut auch in diese Region, bin aber natürlich auch sehr happy, in Vorarlberg leben zu dürfen, dass das Ähnliches bietet bis in einem gewissen Grad wie Osttirol. Aber nachdem sicherlich viele diese Region nicht so am Schirm auch haben und dann vielleicht auch in Kombination mit dem Eishockeysport, was ist denn der Stellenwert des Eishockeys in Osttirol? Wie einfach oder wie schwierig ist es auch, dorthin zu kommen?
Eishockey, speziell wo ich herkomme, aus dem kleinen Dorf in Huben, ist wirklich das Einzige, was es gibt bei uns, ist Eishockey. Und so ziemlich jeder im Ort hilft irgendwie freiwillig beim Verein mit, beim UCR Huben. Das ist in Osttirol wirklich die Hochburg des Eishockeys. Wir haben ein wunderschönes Stadion, leider fehlt uns eine Halle, um es noch besser betreiben zu können. Trotzdem, die Verantwortlichen, die was das aufgebaut haben, ist unglaublich. Denen will gar nicht wissen, wie viele Tage, Stunden und ja, wie viele Jahre sie da von ihrem Leben eingesteckt haben, nur um uns Kindern das Eishockey zu ermöglichen früher. Sie haben immer geschaut, dass wir professionelle Trainer haben, von Super-Mini-Knaben weg eigentlich immer geschaut, dass wir, sie haben immer gute Kontakte gehabt nach Tschechien. Wir haben immer einen tschechischen Trainer gehabt. Das war dann, und unser Kampfmannschaft spielt ja in der Kärntner Liga mit. Wir haben immer tschechische Ausländerspieler gehabt, also Importspieler bei der Kampfmannschaft. Denen war wirklich beeindruckend. Also ich war beeindruckt, wie ich denen zugeschaut habe als kleines Kind. Das waren sehr Eishockey in der Kärntner Liga. Sie wird immer besser. Es wird für Huben immer schwieriger mitzuhalten, weil einfach wir haben 4 Monate Eis, manchmal nur 3 Monate. Aber es ist trotzdem beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Hingabe da alle Spieler und alle Beteiligten dabei sind. Wie gesagt, ich bin immer, wenn ich zu Hause bin, bin ich am Eislaufplatz und es trifft sich das ganze Dorf immer am Eislaufplatz und ja, für mich immer schön zurückzukehren.
Und das ist dann vielleicht auch für die eine oder andere Person mal ein Ausflug wert. Diese Saison, ich habe das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, in Hohenems gewesen, wo es einen Open-Air-Eislaufplatz gibt. Natürlich gibt es auch eine Tribüne und der SC Hohenems in der ÖEL macht das wirklich schön, aber Outdoor-Eishockey ist so einer der Gründe, wo man sich nochmal komplett neu auch in diesen wunderbaren Sport verlieben kann und werd diesen Abend noch sehr, sehr lange in sehr guter Erinnerung halten und entsprechend dann vielleicht auch mal in Huben vorbeischauen, wenn sich ein kleines Örtchen trifft, um dem Eishockeysport zu frönen. Weil du aber was Spannendes angesprochen hast, die tschechischen Coaches, die es dort immer gab. Jetzt habe ich vor langer, langer Zeit mit einem Vertreter aus Tschechien auch mal gesprochen und gerade bei tschechischen Spielern wird immer wieder darauf verwiesen, was für tolle Skater das sind. Und dann habe ich mal gefragt, warum ist das denn so? Und er hat gesagt, in Tschechien wurde früher erstmal das Eislaufen perfektioniert, so gut das halt zu Kindestagen und in Kindesjahren auch geht, und der Stock erst relativ spät hinzugeholt. Deswegen sind das alles so fantastische Skater. Also nicht alles, aber durchschnittlich gesehen sicher über das zu stellen, was vielleicht auch hierzulande spielt. War das damals in Huben, als du angefangen hast, auch schon so, dass viel mehr Wert das vielleicht anderswo auf das Skating gelegt worden ist, oder kam das dann erst später bei dir?
Na, das ist, kann mich noch gut erinnern, wir sind jeden Tag nur Eis gelaufen, ohne Scheibe beim Training. Jeden Tag, wie wir kleine Kinder waren, trotzdem hat das, jeder hat mit einer, vielleicht nicht jeder, aber es war wirklich ein Spaß, neue Sachen auf den Schlittschuhen zu lernen. Wir haben Übungen gemacht, die heutzutage mache ich sie leider nicht mehr. Aber es war wirklich interessant. Immer von diesen tschechischen Trainern, die haben wirklich, ich habe den Trainer gefragt, ob ich mit der Scheibe mal Stickhandling machen kann. Da war ich echt noch sehr jung und der hat gesagt, na, Clemens, vorher musst du Eislaufen lernen. Danach reden wir über den Schläger. Aber ich profitiere bis heute davon. Und viele andere von Huben sind exzellente Skater für das, dass wir nur 3 bis 4 Monate Eis im Jahr haben.
Ab wann war dir klar, Huben wird zu klein, die Eiszeit ist zu gering, es muss woanders hingehen?
Ja, wir haben dazumals, wir waren wirklich eine brutale Mannschaft in meinem Jahrgang in Huben. Und dazumals hat sich die Möglichkeit ergeben, gegen Zell am See, die waren Bundesliga, wir waren immer noch Kärntner Liga, gegen Zell am See, U14, ich glaube es war U14, U14 ein Testspiel zu machen gegen die Zeller Eisbären, wir sind ja die Hubner Eisbären, dann haben wir ein Hin- und Rückspiel gemacht und ich glaube, wir haben beide Spiele gewonnen. Und nach dem ersten Spiel hat der Trainer von Zell am See hat sofort mit meinen Eltern geredet und dann hat sich eine Spielgemeinschaft zwischen Huben und Zell am See entwickelt, von der ich sehr profitiert habe. Ich bin lange gependelt. Zwischen Huben und Zell am See ist es nur 1 Stunde entfernt. Und ja, mit der Zeit hat sich dann ergeben, dass ich fix nach Zell am See gehe, draußen mal die Matura fertig mache und bin dann mit 16 Jahren nach Zell am See gewechselt.
Und dort hast du sehr schnell auch Impact gehabt und das Eishockeyspiel dann in Richtung Profitum getrieben. Es gibt bei manchen Verteidigern immer so spannende Statlines, die einem vielleicht so einmal in der Karriere auch passieren. Und auch die Unibet-Statistik ist natürlich da tief genug, als dass sie weiß, dass du damals als U20-Kapitän der Zeller Eisbären in 25 Grunddurchgangsspielen 26 Tore erzielt hast. Und natürlich hast du auch schon damals in der zweiten Leistungsklasse in Österreich in der Kampfmannschaft auch mitgespielt, auch dort 27 weitere Spiele am Buckel gehabt. Der Tor-Output war dort nicht ganz so hoch wie bei der U20, aber wenn jemand so trifft und so scored, dann würde man jetzt von außen meinen, der Weg ins Profitum und Profi-Dasein, der ist eigentlich eh vorgezeichnet. War dir das klar, hoppla, mir geht gerade so viel auf, Eishockey könnte irgendwann dazu da sein, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten?
Sag mal so, es war immer mein Ziel. Ob es irgendwann bei mir dann, ich bin immer, wobei ich dazu sagen muss, die U20 dazumals in Österreich war kein Maßstab. Es war, ja, die Liga war wirklich nicht gut. Aber trotzdem, man hat, ja, wir haben keine schlechte Mannschaft gehabt und einige von uns haben schon das Ziel gehabt, dann Profi zu werden. Die Frage war dann, wo? Ich habe dann ein Angebot gekriegt aus Graz, das, was ich eigentlich auch gleich angenommen habe, weil mir gedacht, auf was soll ich warten? Aber trotzdem war dann der Weg zum Profi, also nur weil ich in Graz einen Vertrag unterschrieben habe, war ich noch lange kein Profi. Es waren durchaus schwere und harte Jahre, die ersten, also in Graz, wo ich viel lernen habe müssen, was ich einfach bis dorthin nicht gelernt habe, sagen wir es so. Es war wirklich teilweise schwierig, in das Leben hineinzufinden. Ja, man, und dann trotzdem habe ich immer wieder gute Trainer und gute Mitspieler gehabt, die mir diesen Weg gezeigt haben.
Das ist also okay, leider Gottes ein Helmsport und viele Fans gehen in die Halle, lesen den Namen am Rücken und sehen halt das Gesicht hinterm Visier, aber bis zu einem gewissen Grad sind diese Alltagssorgen, diese Dinge, die man lernen muss, um als Profi zu wachsen und bisweilen auch erwachsen zu werden, Sachen, die einem nur ganz selten zuteil werden als normalem Fan. Da muss man dann schon auch solche Formate wie dieses hier, in dem wir uns treffen dürfen, haben, um vielleicht auch mal tiefer graben zu können. Wenn du sagst, in Graz musstest du sehr viel lernen, was sind so Dinge für Außenstehende, die nicht sehen, nicht kennen, nicht wissen können, an denen du zu knabbern hattest?
Als erstes fällt mir jetzt ein, dass ich zu meiner Zeit in Graz zwar wirklich schwere Hüftverletzungen gehabt habe, ich habe zweimal 10 Monate pausieren müssen. Das fällt mir als erstes ein. Aber es sind, gerade am Anfang sind es so die kleinen Dinge, wie man sich verhaltet, welche Einstellungen man an den Tag legen muss, wie man trainiert, wie kleine Dinge, wie man als junger Spieler in einer Profimannschaft sich zu verhalten hat, wie die Trainings sind ja um einiges intensiver, wenn du von Zell am See, von der zweiten Liga kommst. Da musst du erstmal so weit sein, dass du beim Training nicht irgendwie, du darfst ja keine Behinderung sein für die anderen Spieler. Es war schon, ja, die Sachen sind es eigentlich. Es geht hauptsächlich um die Einstellung, glaube ich, was man lernen muss. Natürlich eishockey-technisch, da trainiert man jeden Tag und da versucht man ja sowieso das Beste zu geben und sich weiterzuentwickeln und vielleicht schneller, besser, stärker zu werden. Das sind so die Basics. Aber ich glaube, die Einstellung ist es, was dann schlussendlich das ausmacht am Weg zum Profi.
Dieser Weg zum Profi und sich auch zu entwickeln und immer neue Dinge zu lernen. Das hängt natürlich bis zu einem gewissen Grad auch immer am Spielleiter, vulgo dem Trainer und wenn man sich nochmal vor Augen führt, wann du zu den Moser Medical Graz 99ers gestoßen bist und wann du auch von dort nach Klagenfurt weitergezogen bist. Du hattest mit Mario Gescheh, mit Petri Matikainen, mit Todd Björkstrand, mit Ivo Jan und mit Doug Mason. Auch das belegt die Univet-Statistik. In 6 Jahren 5 verschiedene Trainer. Und das Eishockey in Graz, wenn es läuft, extrem cool ist und die Fans mega und das Merkur-Eisstadion ein Schmuckstück in dieser Liga ist, das ist unbestritten. Aber wie schwierig ist es mit de facto ständig wechselndem Headcoach und auch, das ist ja kein Geheimnis, ständig wechselnden Mitspielern sich entwickeln zu können?
Ja, du, sicher schwieriger als wie wenn man wirklich einen Trainer hat über mehrere Jahre. Petri Matikainen habe ich in Graz tatsächlich nicht gehabt. Da war ich gerade in Finnland. Da war ich in Kajaani, in der zweiten Liga in Finnland, haben sie mich verliehen. War ich sehr, ja, mit Glück habe ich dort einen Platz bekommen. Ist nicht so einfach als Österreicher. Ich habe im ersten Jahr in Graz nichts gespielt. Im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich hat zu Recht nichts gespielt. Aber ja, schwierig. Am meisten gelernt und am meisten gearbeitet worden ist bei mir in Finnland. In dem Jahr in Finnland, muss ich zugeben, da ist auch mehr trainiert worden und da ist es in Finnland ganz andere Mentalität. Aber wie du sagst, sicher schwierig, wenn man ständig auch die Trainer wechseln, ja, jeder Trainer bringt seine eigene Philosophie mit. Und da dann versuchen, von jedem Trainer das Beste rauszuholen und für sich einen Weg zum Finden, da weiterzukommen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Du hast die Leihe angesprochen, das ist natürlich völlig richtig, dass das 2013-14 passiert ist. Aber 2 Spiele in diesem Jahr noch unter Mario Gescheh zumindest absolviert, bevor der dann Platz machen musste für Petri Matikainen, einer der vielen Wechselbewegungen bei den 99ers. Aber Was Spannendes ist, gerade bei Verteidigern, und die gibt es in Österreich ja leider Gottes nicht wie Sand am Meer, in dieser, nenn es mal Findungsphase, in dieser Phase des Übergangs vom Jungprofi zum gestandenen Profi mit diesem Feinschliff und den Entwicklungen auch in der Mestis, die da in Finnland geholt hast, möchte ich auf was zurückgehen, dass Timo Nickel vor ein paar Wochen bei den Kollegen im Podcast der Kleinen Zeitung gesagt hat, der gemeint, es ist so wichtig für sich als Verteidiger die richtige Rolle zu finden. Und hat damals auch erwähnt, die Alps Hockey League hilft sicherlich vielen angehenden Verteidigern beim Übergang zum Erwachsenen-Eishockey und auch für sich entsprechende Rollen zu definieren. Wie war das bei dir? Hattest du irgendwann das Gefühl, das bin ich jetzt als Verteidiger, oder ist das ein Prozess, der bei dir immer noch nicht abgeschlossen ist?
Na, tatsächlich, glaube ich, habe ich immer ein Ziel gehabt, in meinem Sinne gehabt, als Ziel, ein Zwei-Wege-Verteidiger zu werden. Was aber trotzdem immer Defense First spielt fürs Team. War vielleicht nicht immer so, ich habe da meinen Weg irgendwie, ja, mich durchkämpfen müssen. Schlussendlich hört ja das nie auf. Ich will in allen Bereichen noch besser werden. Ist klar, aber das Ziel ist immer, ein Zwei-Wege-Verteidiger zu werden. Und natürlich musst du in jedem Team deine Rolle finden. Ein Trainer City vielleicht als Powerplay-Spieler, der nächste Trainer City vielleicht nur als reiner Defensivverteidiger. Trotzdem liegt es immer an einem selber, im Training zu zeigen, wer man ist. Und das auch ständig zu wiederholen im Training, bei den Spielen versuchen, das umzusetzen. Ja, und so im Laufe der Zeit die Rolle zu finden, da gebe ich dem Timo recht, das ist das Wichtigste.
Als man dich zum ersten Mal an dieser Stelle bei Univet Hockey Clock gehört hat, war das eben als Wortspender bei Manuel Ganal. Und das ist eine wunderbare Geschichte zu eurem gemeinsamen Aufenthalt in Sochi geliefert, wo ihr euch auch bewusst Skating-Camp genommen hattet, bei einem angesehenen Coach unterwegs wart oder zur Gegenwart, um was fürs eigene Eislaufen zu tun. Und hätte damals bei Manuel Ganal, hätte nicht irgendwie noch ein Werbebreak platziert werden müssen, sehr gerne nachgefragt, wie es zu sowas überhaupt kommt, wie wichtig es auch ist, die Augen auch im fortgeschrittenen Eishockey-Alter offen zu halten, was so Weiterbildungen und Verfeinerung der Skills anbelangt. Wie ist es damals zu dieser Reise gekommen? Sagt da Clemens zu Manuel, hey komm, mach mal. Manuel zu Clemens, wollen wir nicht? Oder ist es einfach Zufall?
Ja, es war eigentlich Zufall. Also ich war in Finnland die Saison 13-14. Bin dann nach der Saison für 2 Wochen nach Hause geflogen, zur Familie, zu Freunden. Und bin nach 2 Wochen wieder nach Finnland geflogen, weil, wie war das genau? Der Assistentrainer von mir, was ich also bei Kajani gehabt habe, der hat ein neues Team gehabt und der hat mich eingeladen, 2 Wochen bei seinem Team im Sommer. Das ist ein reines Sommertraining, da ohne System irgendwie, aber reines Conditioning-Training am Eis zu machen. Da habe ich natürlich sofort eingewilligt und bin dann raufgeflogen und da war der Maxim Ivanov als Trainer zu Gast bei der Mannschaft und hat mit denen Skating und Skills, ist also Skills-Trainer. Und ich habe den damals ehrlicherweise nicht gekannt, war aber spätestens nach 10 Sekunden sehr beeindruckt, wie der die Eislaufschuhe bewegt am Eis und habe dann länger mit ihm geredet. Er ist da von, glaube ich, Pittsburgh. Hat das der Manuel, glaube ich, schon erwähnt.
Ja, Malkin hat er erwähnt.
Genau, das war der Trainer von Malkin in Russland und der Malkin hat ihn mitgenommen nach Pittsburgh und so ist er in die NHL als Skills-Trainer. Mittlerweile, glaube ich, hat er die ganzen Stars unter sich, was er im Sommer betreut, mit Barkov, Crosby, Malkin, also wirklich die Creme de la Creme. Und so bin ich in Kontakt geblieben mit dem Trainer und dann hat er das Camp in Sochi gemacht und ja, ich habe den Manuel gefragt, ob er das mit mir machen will und dann haben wir beschlossen, das Abenteuer zu machen. Das war wirklich, noch dazu war es nach meiner ersten Hüftverletzung, der erste Eiskontakt nach 10 Monaten und da hilft so ein Skatingcamp auf alle Fälle wieder reinzufinden, wieder ein Gefühl zu bekommen fürs Eis und generell fürs Eishockey. Und das hat mir immer eigentlich sehr geholfen.
Jetzt würde das ungeschulte Auge sagen, Schlittschuhlaufen ist Schlittschuhlaufen. Und dann wiederum gibt's so Skater in der Liga, bei denen man sofort einen Unterschied sieht. Ein Jay Ganaway, wie der durch die Offensivzone schleicht als Verteidiger. Ein Dennis Robertson, der so ein Matthias Tratnik-Gedächtnisstil interpretiert mit diesem bulligen Powerskating. Wie viel kann man alleine mit Schlittschuhlaufen rausholen und wie viel kann man da gerade in so einem Camp auch verbessern und fürs Eishockey-Leben mitnehmen?
Ja, zuerst einmal glaube ich, Schlittschuhlaufen, Skating ist im heutigen Eishockey das Um und Auf. Wenn man sich die NHL-Highlights oder Spiele der NHL anschaut, wie was der McDavid oder McKinnon oder Cale Makar, wie die sich aus Situationen, also eisläuferisch befreien, ist beeindruckend und die ganze neue Generation, die ganzen jungen Spieler, wie die skaten, ist wirklich beeindruckend und das ist das Um und Auf, was man jetzt wirklich in 14 Tagen oder in 10 Tagen bei seinem Camp lernt. Man lernt viele neue Sachen, die man noch nie gesehen hat und noch nie so ausgeübt hat, aber wichtig war es dann, diese Sachen weiterzumachen, auch im Training, im Teamtraining, die 10 Minuten zu nehmen und gewisse Übungen einfach immer wieder zu machen. Und natürlich hilft's, wenn man, ja, der macht auch Skills-Camps für ganz junge Spieler. Ich glaube, U8 fängt da schon an bei Maxim Ivanov. Ich glaube, das hilft schon, wenn man in ganz jungen Jahren mit dem anfängt, natürlich.
Gib uns mal was Anschauliches. Was sind so Dinge, die man dort macht oder die einem dann vielleicht auch die Augen öffnen. Irgendein Drill, irgendeine Geschichte, wo du sagst, das kann vielleicht auch jede bei sich in der nächsten Eiszeit mal versuchen umzusetzen.
Ja, ist wahrscheinlich jetzt schwierig bildlich zu beschreiben, aber was der auf einem Fuß aufführt am Eis, wo er das andere, wo er mit dem anderen Fuß, mit dem Knie am Eis ist und da von vorwärts auf rückwärts wechselt, mit Drehungen, mit und dann noch alles mit Scheibe und irgendwann kommst du schon beim Zuschauen nicht mehr hinten nach, weil du das gar nicht da merkst, was der eigentlich da gerade macht. Und dann wiederum schaut man NHL Highlights und zickt von Malkin irgendwas und ich denke mir, stimmt, das haben, genau die Übung haben wir in Russland damals in Sochi gemacht und ich glaube, der nimmt wirklich so Spielsituationen her, um einfach so Drills und so Moves, so Movement einfach zu simulieren im Training oder wo man einfach die Scheibe abdeckt mit einer Hand und mit der anderen hat man das Tor in der Hand und so, also wirklich, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, bildlich schwierig zu beschreiben, aber ich habe das ganze Training auf Video, könnt ihr da mal zukommen lassen.
Wird man wahrscheinlich beim Zuschauen ohnehin schon alles brechen, geschweige denn bei dem, was dann tatsächlich auch auf dem Eis passiert, aber das ist auch eine Facette, die nicht allzu viel Beachtung bekommt, dass eine bestimmte Sorte an Leuten, und ich will ja nicht alle über den Kamm scheren, aber es gibt dann schon die Ehrgeizler, die sich auch außerhalb der Saison weiterentwickeln wollen. Greg Holst erwähnt immer wieder loben, wie Markus Pintner als junges Talent sich irgendwie eigenständig in Quebec versucht hat, Skating-Coaches irgendwie zu holen, also nichts unversucht zu lassen, dass man sich dann auch verbessert, weiterentwickelt, und ist dann auch schön schön zu sehen, dass es nicht nur bei Pintner, sondern auch bei dir und Manuel Ganal sicherlich auch Früchte getragen hat. Und als dann deine Zeit in Graz am Ende zukam, hatte das natürlich auch damit zu tun, dass es ein Vertragsangebot des KAC gegeben haben musste. Und jetzt gibt's in Österreich, wenn man sich dann auch dazu entschließt, in Österreich zu bleiben, nicht einmal eine Handvoll Clubs, bei denen man wahrscheinlich nicht allzu lange überlegen muss, ob man die Unterschrift unter den Kontrakt setzt. Wie lange hat es bei dir gedauert, für dich zu entscheiden, ja, KAC und Clemens Unterweger, das könnte ganz gut funktionieren?
Es war immer schon ein Ziel von mir, vom KAC zu spielen, weil ich immer schon ein Fan war vom KAC, früher schon. Ja, natürlich, der Erfolg von der Vergangenheit hat dazu beigetragen. Und als der Manuel da hergewechselt ist, habe ich viel mit ihm Kontakt gehabt, immer wieder. Und ja, somit hat sich das Ziel nur mehr, ja, wie sagt man am besten, das Ziel hat sich ich habe mir noch mehr gewünscht, zum KAC kommen zu dürfen. Und als es dann tatsächlich soweit war, hat es nicht lange gedauert, bis ich unterschrieben habe. Ich habe weniger weit nach Hause. Ich bin bei dem Traditionsclub in Österreich mit den besten Fans, mit der unglaublichen Vergangenheit, mit super Spielern, mit großen Persönlichkeiten habe ich da kennenlernen dürfen. Und es war immer ein Wunsch und hoffentlich spiele ich noch einige Jahre da.
Du bist in einer spannenden Phase zum KAC gekommen, nämlich als einmal mehr ein Umbruch eingeleitet worden ist, nämlich vor allem auf der Führungsebene. Es war nicht nur dein erstes Jahr in Klagenfurt, es war auch Petri Matikainens erstes Jahr in Klagenfurt. Jener Trainer, den du in Graz verpasst hattest, der währenddessen in Europa und als Spieler natürlich auch in Klagenfurt schon große Erfolge hatte. Als du das erste Mal auf Petri Matikainen auch getroffen bist, kannst du dich noch daran erinnern, beziehungsweise gab es irgend so einen Moment, wo du gedacht hast, puh, und im positivsten aller Sinne, also ich lieb seine Interviews, seine Intensität, alles, was damit einhergeht, aber gab es so einen persönlichen Petri Matikainen Moment, wo du dir gedacht hast, der ist anders?
Ja, ich glaube, die Story ist nicht jugendfrei, du erzählst sie nicht, aber ich kann mich noch genau erinnern aufs erste Training. Und nach dem Training bin ich, also am Nachmittag dann, wo ich zu Hause war, bin ich wirklich gesessen und habe mir gedacht, puh, da weht ein anderer Wind. Also wirklich, der ist agiert. Sowas habe ich vorher noch nie erlebt von einem Trainer. Ja, Todd Bjorkstrand hat auch seine Momente gehabt in Graz, aber Nein, es war wirklich, es war dann ein anderer Winter als in Graz und das habe ich sofort gespürt. Die erste Saison war nicht wirklich die beste von mir da beim KAC. Ich habe mich da neu finden müssen. Trotzdem mit dem Meistertitel dann erfolgreich eigentlich die Saison abgeschlossen. Trotz allem war es ein sehr schwieriges Jahr für mich persönlich. Ich glaube für viele andere auch, weil sie einfach diese finnische Mentalität von Petri, so haben wir das noch nicht gekannt, sagen wir so.
Hat dir auch der Finnland-Aufenthalt diesbezüglich nicht weitergeholfen? Ich meine, das ist eh spannend und das ist auch etwas, das wahrscheinlich in Länge zu selten vorkommt, dass wir in einer, was die Systeme anbelangt, wahrscheinlich immer noch nordamerikanisch dominierten Liga sind, dass du aber wiederum Hintergrund hast, was Eislaufen lernen durch tschechische Hand anbelangt, auf einmal dann in einem finnischen System zu Hause davor Kraut und Rüben in Graz. Wie schwierig ist es da auch, sich dann zu orientieren?
Ja, schon sehr schwierig. Ich meine, man kennt ja viele Spieler von, ich habe ja viele Spieler oder viele, aber einige persönlich schon gekannt von, wie gesagt, ich war schon beim Manuel, habe ihn da besucht, über die Jahre hat man ja einige Spieler kennengelernt. Der Markus Biermann hat mit mir in Graz gespielt. Ich habe von ihm einige Spieler, die beim KAC spielen, kennengelernt. Oder über ihn. Aber trotzdem war es dann, es sind zwei komplett verschiedene Welten, Graz und Klagenfurt. Und ich habe im ersten Jahr, kann ich mich erinnern, mit dem Thomas Koch geredet. Eben über genau das. Und dazumals hat der Dago zu mir gesagt, ja, das Rucksackerl in Klagenfurt ist schwerer als das in Graz. Habe ich noch nicht so richtig einzuordnen gewusst, diese Aussage. Mittlerweile kann ich bestätigen, dass der Rucksack schwerer ist als in Graz. Und man muss sich neu finden. Es ist ganz was anderes beim KAC zu spielen als in Graz.
Du bist ja selbstkritisch, das hat man im Laufe der letzten fast Stunde immer wieder auch zu hören bekommen. Hast doch gesagt, dieses erste Jahr war trotz Meistertitel nicht dein Bestes. Mit welchem deiner KAC-Jahre oder mit welchen deiner KAC-Jahre bist du denn zufrieden?
Ja, gut, im Endeffekt muss man trotzdem, was heißt zufrieden? Ja, schon zufrieden sein, wenn man Meister wird. Aber wenn ich von mir persönlich rede, die Jahre, also 2, 3, 4, 5, waren persönlich jetzt nichts auf Team-Ebene, aber persönlich um einiges besser, viel besser. Im zweiten Jahr habe ich mich stabilisiert. Da habe ich schon mal ein bisschen meine Rolle gefunden. Das dritte war dann, ja, es ist eigentlich stetig bergauf gegangen, sagen wir so, von Jahr zu Jahr. Ob ich zufrieden bin, jemals zufrieden bin. Es war heuer auch schwierig am Anfang. Die erste Saisonhälfte war schwierig, persönlich gesehen, auch als Team, wir haben so viele Verletzte gehabt. Die zweite Saisonhälfte, da bin ich, ja, habe ich mich gefangen und stabilisiert und habe dann eigentlich eine super zweite Saisonhälfte gespielt. Ob ich wirklich jemals zufrieden bin, keine Ahnung.
Das musst du wahrscheinlich in dieser Fasson genauso sagen, was mir nur aufgefallen ist über die letzten Jahre, ist ein unfassbar stabiles Verteidiger-Dasein. Jemand, der ganz wenige Fehler macht, und weil wir es auch gerade erst unlängst wieder von dieser Serie von vor 2 Jahren hatten, wo du ein klein wenig Eishockey-League-Geschichte geschrieben hast und den ersten Overtime-Game-Winner shorthanded erzählt hast und Salzburg dann auch in Spiel 5 mit deinem Game-Winning-Goal den gar ausgemacht hast. Das sind dann natürlich die Momente, wenn der Verteidiger als Torschütze in Erscheinung tritt, dass man sich denkt, hoppla, den gibt's ja auch noch. Aber de facto immer, wenn ich versucht habe, bei KAC-Spielen einfach genau auf dich zu achten, habe ich gedacht, kluger erster Pass, kein Fehler, super Zweikampfverhalten, tolles Stellungsspiel. Gibt's so Phasen, Momente, wo man sich denkt, jetzt läuft's wirklich, und wo so diese Sachen, die man immer lernen musste oder auch hart und lange lernen musste, intuitiv richtig gemacht werden?
Ja, gibt es auf alle Fälle Phasen. Wenn man so in so Phasen drin ist, wenn es läuft, läuft es, heißt es immer, da ist man dann wirklich in einem Flow drinnen, wo man nie wirklich nachdenkt. Da denke ich nie an irgendeine Situation, sondern da geht alles locker von der Hand. Da geht jeder Pass, da passt das Stellungsspiel, da passt das Zweikampfverhalten, da hüpft die Scheibe für einen in gewissen Situationen. Ja, es gibt, wie soll ich es erklären? Es gibt Phasen, in denen geht alles locker von der Hand und es gibt Phasen, da kannst du trainieren und machen, was du willst. Das will nicht funktionieren.
Weil wir vorher von Petri Matikainen und auch dieser Intensität hatten und bezeichnen ihn hin und wieder, vor allem nach Interviews, dann auch gerne als Pater Petri, weil er sowas Predigendes hat, weil er diese Intensität, die man ihm attestiert, dann auch in den Interviews raushört, wenn er mit diesen stechenden blauen Augen dann immer wieder über den Prozess redet und über die Notwendigkeit, immer besser zu werden. Und man irgendwie das Gefühl bekommt, wow, der ist anders. Ist das bis zum gewissen Grad auch ein klein wenig Fassade, ohne ihm jetzt irgendwie was andichten zu wollen, oder ist der in jedem Training, ist der auch in der Kabine genauso, wie er sich in Interviews gibt?
Ja, ich glaube, der ist schon sehr authentisch bei den Interviews. Also er ist in der Kabine wirklich oft genau gleich. Ich muss gestehen, ich habe mir nicht jedes Interview von ihm an, aber ich habe einige gesehen. Wir haben viele Meetings mit ihm, wo er sehr lange und ausführlich über eben genau den Prozess, über die Mentalität, über die Einstellung, über einfach nicht mal wirklich über das System im Eishockey. Ich glaube, dass ihm das ziemlich egal ist, welches System das gespielt wird, wenn jeder mit, Entschuldigung, aber wenn jeder mit die Eier am Tisch dabei ist und das Herz fürs Team auf dem Tisch haut. Das versucht er uns in jedem Meeting, in jedem Training zu erklären. Und ich glaube, das macht er in Interviews auch ziemlich so wie in der Kabine. Also er ist schon sehr authentisch, immer.
Etwas, das in dieser Saison neben den vielen Verletzten, und das war ja zeitweise nicht mal mehr ein Rumpfkader, den der KAC stellen konnte, auch immer wieder in die Schlagzeilen gelangt ist, war gerade im November, Dezember herum etwas, das die kleine Zeitung publik gemacht hat, nämlich, dass es Zwistigkeiten geben soll zwischen Management und Petri Matikainen, hat dann auch relativ rasch danach in einem Live-Spiel auf Puls 24 gesagt, ist eigentlich alles gesagt, gibt da nicht grob viel zu bereden. Dementsprechend werden die nächsten Wochen und Monate, wo es ja auch wieder hieß, es könnten die Zeichen auf Abschied stehen oder nicht, sicherlich spannend werden, aber in der Saison ist man da als Spieler nur fokussiert auf das, was tatsächlich innerhalb der Mannschaft passiert, oder hat man schon auch einen Blick oder kriegt man sowas mit, dass sowas geschrieben wird oder vielleicht dann auch tatsächlich stattfindet, oder muss man sowas ausblocken und gar nicht erst an sich ranlassen?
Das wäre das Ziel, das auszublocken und gar nicht ranzulassen. Aber ich glaube, es ist schwierig, weil man ja ständig in der Kabine ist. Man redet mit Leuten, mit den Mitspielern, mit Trainer, mit Betreuer. Man kriegt natürlich sehr viele Sachen mit. Und ich glaube schon, dass es beeinflusst. Sollte nicht, aber es beeinflusst. Da kannst du machen, was du willst. Aber ich lasse es so stehen wie der Petri. Ich glaube, dazu ist alles gesagt, dass es Unstimmigkeiten geben sollte. Und das, glaube ich, liegt nicht in meinem Bereich, das da jetzt aufzuklären. Und ich bin Spieler und ich versuche, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Was sie im Hintergrund machen, sollte im Normalfall mir egal sein.
Da möchte ich auf was eingehen, dass er im letzten Interview der Saison nach dem Halbfinale aus gegen Salzburg auch gesagt hat, und das ein klein wenig mit dem zu tun hatte, was vergangenes Jahr passiert ist. Nämlich nach dem Viertelfinale aus in Spiel 7 gegen die Vienna Capitals standen die Zeichen schon ein klein wenig auf Umbruch. Es gingen dann mit den Geiers zwei tolle Eishockey-Persönlichkeiten und verdiente KAC-Spieler in die Pension. Mit Martin Schumnig eine weitere Ikone des Vereins woanders hin. Da waren auf einmal weit über 2000 Bewerbsspiele für den KAC weg. Und dann sagt Petri Matikainen in oder nach Jahr 1 dieses Umbruchs, jetzt mal mit Anführungszeichen, Salzburg war die Mannschaft, die wir vor 2 Jahren noch geschlagen hatten und die aus dieser Niederlage durchwegs die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und wir müssen das auch tun. Ohne jetzt einen weiteren, wieder Anführungszeichen, Umbruch Klagenfurt nahelegen zu wollen, aber inwieweit stehen die Zeichen auf Veränderung? Müssen sie auf Veränderung stehen, um so jemandem wie Salzburg dann auch wieder näher zu kommen?
Ja, ich glaube, wenn man die Serie gesehen hat, KAC gegen Salzburg, dann hat man schon deutliche Unterschiede gesehen, dass Salzburg einfach in vielen Belangen besser waren wie wir. Und ich glaube, im Sport ist es üblich und beim KAC ist es sowieso üblich, dass wir wollen gewinnen. Ich glaube, das Management will gewinnen, die Trainer wollen gewinnen und im Sport ist sowieso, es ist schnelllebig, es gibt Veränderungen. Wenn der Erfolg nicht da ist, glaube ich, muss es Veränderungen geben, um wieder den Erfolg herbeizuführen. Aber ich glaube, es ist in jeder Mannschaft, es gibt immer Veränderungen und es sollte immer laufend noch Verbesserungen gestrebt werden. Ich glaube, das ist auch beim KAC so, dass es irgendwann Veränderungen geben muss.
Insofern werden natürlich alle Augen, sobald die Meisterschaft dann beendet ist, erst recht wieder auf Klagenfurt gerichtet sein und die Off-Season-Entscheidungen, die dann auch daherkommen. Eine erste sehr, sehr positive ist, dass es eine längerfristige Vereinbarung, Verlängerung mit Fabian Hochegger gegeben hat, der 3 weitere Jahre für Klagenfurt auch stürmen wird als amtierender Youngster. Und das ist dann, bin ich mir sicher, für viele Fans der Rotjacken sicher schon mal was sehr, sehr Ermutigendes. Wenn ich dich noch einmal mit was belästigen darf und habe da schon sehr, sehr viel mehr deiner Zeit gestohlen an einem eigentlich freien Ostermontag als ohnehin schon, dann würde mich gerade als jemand, der gegen Salzburg ausgeschieden ist, dann auch interessieren, wünscht man sich so insgeheim ein klein wenig, dass man gegen den dann späteren Champion ausgeschieden ist oder ist das völlig Blunzen?
Mir ist es völlig Blunzen. Ich bin so, dass Bozen gegen Salzburg ist im Finale und der Bessere soll gewinnen. Verdient hätten sie es wahrscheinlich über die ganze Saison gesehen, beide. Ob wir jetzt gegen den späteren Meister ausgeschieden sind oder nicht, ändert nichts daran, dass wir klar unterlegen waren im Halbfinale und das muss sich nächstes Jahr wieder ändern.
Ich habe gerade frische Quoten von den guten Freunden und Freundinnen bei Unibet bekommen habe. Wenn du wetten müsstest, und nochmal zur Erinnerung, wir zeichnen das am Montag auf, Finale 3 wird also schon absolviert worden sein, wenn dieser Podcast rauskommt. Salzburg hat aktuell eine Meisterquote von 1,7, Bozen von 2,1. Du bekommst 10 Euro an die Hand. Wer macht's?
Wenn ich wetten müsste, wäre es wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung, würde mir trotzdem würde ich diese 10 Euro auf Salzburg setzen.
Als nominelles Auswärtsteam der Favorit schafft man wahrscheinlich auch nur, wenn man solche Playoffs absolviert, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der vergangenen mit saisonübergreifend gerade mal 2 Playoff-Niederlagen wie die Salzburger. Lass dich jetzt auch hochoffiziell in die Offseason gehen, wenn man so will. Freue mich sehr, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, durfte wahnsinnig viel lernen, nicht nur über Osttirol, sondern auch über alles, was oder vieles, was das Verteidigerdasein anbelangt und bin mir sicher, da steckt noch viel mehr drinnen und werden wir das irgendwann, wenn ich darf, erneut bei Unibet Hockey Clock abholen kommen. Vielen lieben Dank fürs Hiersein und freue mich schon auf deinen nächsten Auftritt hier.
Dankeschön, Martin, war mir eine Ehre und bis bald in Huben.
Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey on the Clock.